Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
It is high time to act, and this climate law will be our compass for the next 30 years, and it will guide us every step on the way as we build a sustainable new growth model.
Gestern hat die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ein Klimaschutzgesetz vorgestellt. Es sei der Kompass für die kommenden 30 Jahre, mit dem in der EU ein neues nachhaltiges Wachstumsmodell aufgebaut würde. Wir ordnen gleich im Interview mit einem Klimaforscher die globalen Klimaschutzbemühungen der Vergangenheit und der Zukunft ein. Außerdem berichten wir über eine Studie dazu, welchen Anteil der vom Menschen verursachte Klimawandel an den Bränden in Australien hat. Und wir stellen erste Ergebnisse des Citizen Science Projekts Chimpanzee vor, bei dem Laien Videos freilebender Schimpansen und anderer Wildtiere auswerten. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Europa soll bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde gestern in Brüssel vorgestellt. Das bedeutet, Europa dürfte dann nur noch Treibhausgase in Mengen emittieren, die von der Natur oder mit technischer Hilfe wieder komplett gebunden werden können. Ein großes Ziel für die Zukunft. Wie es in den vergangenen 10 Jahren weltweit um den Klimaschutz bestellt war, das hat ein internationales Forschungsteam jetzt im Fachmagazin Nature zusammengefasst. Über diese Arbeit habe ich gestern mit Niklas Höhne gesprochen. Er ist Professor für Klimaschutz an der Universität Wageningen, leitet das New Climate Institute und ist Erstautor des Nature-Kommentars. Meine erste Frage an ihn war: Was ist Ihre Bilanz zu den Maßnahmen gegen den Klimawandel der vergangenen 10 Jahre?
Leider ist die Bilanz nach 10 Jahren Klimaschutz nicht sehr gut. Wir hatten gehofft vor 10 Jahren, dass jetzt ein Ruck durch die Gesellschaft geht und mehr Klimaschutz passiert. Leider ist zu wenig passiert. Die globalen Emissionen sind weiter gestiegen und die Lücke zwischen dem, was wir eigentlich tun müssten und was wir derzeit tun, ist größer geworden. Insofern müssen wir alle sehr nachlegen.
Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Also welche Daten liegen da zugrunde, um diese Lücke sozusagen zu berechnen, die Sie gerade angesprochen haben?
Ja, in den letzten 10 Jahren haben wir im Rahmen des Umweltprogramms der Vereinten Nationen uns Studien angeschaut, die eben schauen, wie weit sich die globalen Emissionen entwickeln müssten, um das Klima sinnvoll zu schützen. Und auf der anderen Seite haben wir uns angeschaut, was Länder denn vorschlagen zu tun im Klimaschutz, einzelne Länder. Und diese einzelnen Vorschläge haben wir zusammengerechnet und dann geschaut, ob das beides zusammenpasst. Und derzeit passt es eben leider nicht zusammen. Es klafft eine große Lücke zwischen dem, was einzelne Länder vorschlagen und dem, was eigentlich global passieren müsste.
Das Fazit Ihres Kommentars in Nature ist, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch zu erreichen, hat die Welt, bezogen auf die Emissionen, jetzt 4-mal so viel Arbeit oder ein Drittel der Zeit. Was bedeutet das genau?
Ja, diese Emissionslücke ist in der Tat größer geworden in den letzten 10 Jahren. Was wir eigentlich erwartet hätten, war vor 10 Jahren, dass die Emissionen ein Maximum erreichen und dann langsam absinken. Das ist nicht passiert. Die Emissionen sind gestiegen in den letzten 10 Jahren um fast 18%. Und das macht es natürlich sehr viel schwieriger, langfristige Klimaschutzziele zu erreichen. Gleichzeitig wissen wir mehr über den Klimawandel und die internationale Gemeinschaft denkt, dass es sinnvoll ist, nicht nur den Klimawandel bei 2 Grad zu stoppen, sondern weit unter 2 Grad, eher sogar in Richtung 1,5 Grad. Und das bedeutet, wir müssen eigentlich viel mehr tun, haben in der Vergangenheit aber zu wenig gemacht. Und deswegen ist die Lücke um den Faktor 4 größer geworden. Also wir müssen eben die Klimaschutzanstrengungen deutlich erhöhen und die Lücke ist größer geworden, anstatt eben kleiner. Und das ist leider eine negative Nachricht.
Und die zeitliche Komponente kommt einfach darüber hinein, dass eben in den letzten 10 Jahren zu wenig passiert ist.
Genau, die andere Sichtweise, die man anschauen kann, ist, dass wir natürlich jetzt dadurch schneller Emissionen reduzieren müssen, weil in der letzten Zeit weniger passiert ist. Und vor 10 Jahren hatten wir noch gedacht, es reicht aus, die globalen Emissionen zu halbieren in den nächsten 30 Jahren. Einige haben sogar davon gesprochen, dass es reicht, das in den nächsten 40 Jahren zu halbieren. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wir die globalen Emissionen in den nächsten 10 Jahren halbieren müssen. Also sehr, sehr viel schneller als noch vorher. Und da sieht man schon, was wir vor 10 Jahren dachten, dass es vielleicht noch ausreicht, also so ein bisschen Emissionen reduzieren und hier, weil wir ja noch so viel Zeit haben, das reicht heute bei weitem nicht aus.
Gibt's denn bezogen auf solche Maßnahmen auch Erfolgsgeschichten auf Länder oder vielleicht auch auf Kommunen- oder Städteebene? Haben Sie da Beispiele?
Genau, das ist die zweite Seite von dem Kommentar in Nature. Auf der einen Seite passiert zu wenig, aber es gibt eben gute Beispiele von in der Tat Ländern, Städten, Unternehmen, die genau diese ambitionierten Maßnahmen umsetzen oder umsetzen wollen, die jetzt nötig sind. Eine Kategorie, immer wichtig zu nennen, ist Länder und Städte und Unternehmen, die komplett aus CO2-Emissionen aussteigen wollen. Und die Gruppe dieser Akteure wächst stetig. Wir zählen 76 Staaten, die sich vorgenommen haben, komplett aus Treibhausgasemissionen auszusteigen. Großbritannien ist dabei, aber auch Kalifornien. Gerade heute diskutiert die EU wieder, ob sie dieses Ziel umsetzen soll. Also das sind wirklich auch große Emittenten, die genau in die richtige Richtung gehen. Aber eben noch viel mehr sehen wir das auch auf Regionen und Städte. Seite, da sind auch sehr viele Akteure dabei. Andere positive Entwicklungen sind, dass die erneuerbaren Energien sehr viel günstiger geworden sind in den letzten 10 Jahren und dass sich mehr und mehr Akteure auch Ziele setzen, 100% erneuerbare Energien umzusetzen, also auch hier komplett aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen. Auch die Gruppe wächst, aber das Problem ist eben, die Gruppen sind jeweils noch zu klein und eigentlich müssten diese Beispiele ja eben als gute Beispiele genommen werden und sie müssten global umgesetzt werden und die Gruppe dieser Akteure müsste deutlich größer werden.
Das wäre jetzt nochmal die Frage, welche Maßnahmen müssten international umgesetzt werden, Ihrer Einschätzung nach, um tatsächlich die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch zu erreichen?
Die Vorgabe des Pariser Klimaschutzabkommens ist eigentlich relativ einfach. Wir müssen komplett aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Das klingt einfach, ist natürlich sehr schwierig. Aber wie gesagt, einzelne Akteure müssen sich Ziele setzen, genau das zu tun, also auf Null Emissionen zu kommen. Wir müssten im Transportbereich umstellen auf 100% emissionsfreie Fahrzeuge. Also das ist meistens Strom oder Wasserstoff sind da die Optionen. Wir müssten die Gebäude umstellen auf 100% Null-Energiehäuser. Also das bedeutet, alle neu gebauten Gebäude müssten Null-Energiehäuser sein. Wir müssten die bestehenden Gebäude renovieren. Und selbst in den Bereichen Industrie müssen wir uns Gedanken machen, wie schaffen wir es, CO2-neutralen Stahl und Zement herzustellen. Das war bis jetzt immer sehr schwierig, aber auch da haben wir gesehen, dass es einzelne Akteure gibt, die das jetzt schon planen. Und das stimmt mich noch positiv, dass wir das erreichen können, aber es ist leider noch ein langer Weg.
Die Frage würde ich auch noch mal direkt stellen. Haben Sie noch die Hoffnung, halten Sie es für realistisch, dass die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens noch umgesetzt werden können?
Also ich habe die Hoffnung noch nicht verloren, dass wir das schaffen können. Insbesondere, weil man eben sieht, dass es in jedem Bereich, wo es drauf ankommt, immer mindestens ein oder zwei oder in vielen Bereichen sogar viele Akteure gibt, die genau das tun wollen, was nötig ist, also komplett auszusteigen. Es ist sicherlich ein weiter Weg, aber dass es möglich ist, das ist klar. Und dass wir es schaffen können, ist auch klar. Wir müssen uns nur wirklich anstrengen und alles daran setzen, das auch zu tun.
Der Klimaforscher Niklas Höhne mit Einschätzung zu den globalen Klimaschutzbemühungen der Vergangenheit und der Zukunft. Und wir bleiben beim Thema Klimawandel. Über 30 Todesopfer, rund 6000 zerstörte Häuser, 20 Millionen Hektar verbrannter Wald und schätzungsweise 1,5 Milliarden umgekommene Wildtiere. Das ist die vorläufige Bilanz der verheerenden Waldbrände in Australien in den zurückliegenden Monaten. Ein Extremereignis, das Forschende aus dem World Weather Attribution Projekt jetzt genauer analysiert haben. Die Frage dahinter: Wie groß war der Einfluss der globalen Erwärmung und damit der des Menschen bei den Feuern? Die Studie wurde gestern Abend veröffentlicht. Volker Mrazek mit den Einzelheiten.
An der neuen Studie hat auch eine Klimaforscherin mitgewirkt, die von den monatelangen Buschbränden im Südosten Australiens selbst betroffen war. Sophie Lewis von der University of New South Wales in Canberra.
Meine eigene Familie hat Wochen im Haus verbracht, um dem schädlichen Rauch und der extremen Hitze draußen zu entgehen. Canberra gilt auch als Waldhauptstadt Australiens. Von hier reicht ein großer Nationalpark bis hinunter zur Südküste. Im Januar ging er in Flammen auf. Mehr als 80% des Waldes sind verbrannt. Erst seit voriger Woche gilt das Feuer als erloschen.
Der Dezember war der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen in Australien und auch der sogenannte Feuerwetterindex erreichte Rekordwerte. Er gibt an, wie hoch das Risiko für Waldbrände ist. Offenbar hat die Klimaerwärmung erkennbar zu dem enormen Ausmaß der Feuersbrünste im Südosten Australiens beigetragen, wobei vorerst unklar bleibt, wie viel genau. Das ist das Resultat der neuen Analyse im Projekt zur Herleitung der Ursachen von Wetterextremen. Die deutsche Physikerin und Klimaforscherin Friederike Otto präzisiert die Ergebnisse. Sie arbeitet an der Universität Oxford in England.
Die Aufzeichnungen aus Australien zeigen uns, dass die Wahrscheinlichkeit für ein so extremes Feuerwetter stark gestiegen ist, mindestens um den Faktor 4 seit dem Jahr 1900. Das sagt uns aber noch nichts über die genauen Ursachen. Deshalb haben wir zusätzlich Computermodelle gerechnet mit und ohne globale Erwärmung. Dabei kam heraus, der Klimawandel hat die Wahrscheinlichkeit für solche Ereignisse seit 1900 um mindestens 30% größer werden lassen.
Was hier auffällt, ist die große Diskrepanz zwischen Beobachtungen und Klimasimulationen. Man könnte daraus folgern, ja, es gibt einen klaren Trend der Intensivierung von Feuerwetter und Waldbränden in Südostaustralien. Aber der Klimawandel hat gar keinen so großen Anteil daran und damit auch der Mensch nicht. Das sei aber ein Irrtum, sagt Geert Jan van Oldenborg, Klimaforscher beim niederländischen Wetterdienst und Erstautor der neuen Studie.
Wir haben 8 verschiedene Klimamodelle benutzt und mit den Wetteraufzeichnungen verglichen. Dabei konnten wir sehen, sie alle unterschätzen, wie sehr der Klimawandel Hitzewellen verstärkt. Das ist ein Problem, denn hohe Temperaturen sind der wichtigste Faktor beim Feuerwetter. Je heißer es ist, desto stärker trocknet die Vegetation aus und umso eher gerät sie in Brand. Die heutigen Modelle sind also noch nicht gut genug, um uns zu sagen, wie stark der Klimawandel das Risiko für Feuerwetter wirklich erhöht.
Laut dem niederländischen Physiker läuft inzwischen eine Studie, die klären soll, wieso die Klimamodelle der Realität hinterherhinken und warum sie Treibhausgase als Verstärker von Hitzewellen offenbar systematisch unterschätzen. Nach den Analysen waren die jüngsten Waldbrände in Südostaustralien ein Ausnahmeereignis. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Feuerwetterindex wieder einen so hohen Wert wie 2019 erreicht, liege derzeit nur bei 3%. Das könnte sich aber ändern. Bei einer globalen Erwärmung von 2 Grad Celsius seien extreme Waldbrände wie zuletzt mindestens um den Faktor 4 wahrscheinlicher, so die Forscher. Allerdings stützt sich auch diese Prognose auf die unzulänglichen Klimamodelle und könnte insofern ebenfalls eine Untertreibung sein.
Volker Mrasek über eine Studie zum Anteil des menschenverursachten Klimawandels an den Bränden in Australien. Vor 5 Jahren haben wir hier in Forschung aktuell über das Citizen Science Projekt Chimp and See berichtet. Dabei wurden Menschen weltweit dazu aufgerufen, am heimischen Computer kurze Aufnahmen von Kamerafallen aus mehr als 1 Dutzend afrikanischer Länder anzuschauen und so Forschenden dabei zu helfen, das Verhalten, die Verbreitung und die Gefährdung von Schimpansen und anderen Wildtieren in Afrika zu studieren. Vor gut 1 Jahr wurde das Projekt unterbrochen und im Sommer 2019 neu gestartet. Michael Stang hat nachgefragt, welche Erkenntnisse und Lehren die Verantwortlichen bislang aus dem Projekt gezogen haben.
Ein kurzes Video. Ein Schimpanse geht zu einem Baum, schüttelt ihn, trommelt auf dem Stamm und schreit. Was Laien als Ausdruck einer Frustration deuten könnten, ist in Wahrheit ein akustisches Signal an Artgenossen über große Distanzen hinweg. Die Sequenz stammt von der Plattform Chimp and See.
Die Idee hinter dem Programm ist und war, dass wir mehr über die Vielfalt von Schimpansen wissen möchten.
Hjalmar Kühl vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig ist einer der Programmverantwortlichen. Seit vielen Jahren haben er und sein Team mithilfe von Kamerafallen in 15 afrikanischen Ländern Daten aufgenommen, beginnend im Senegal in Westafrika über Liberia, Sierra Leone und Gabun bis hin nach Ostafrika, etwa in Uganda und Tansania.
Nun hat sich über diesen Zeitraum eine Datenmenge von fast 750.000 Videos angesammelt, die irgendwie analysiert werden mussten. Und da war uns klar, wir können das nicht mehr alleine machen, Eine Gruppe, eine Handvoll von Forschern hier am Max-Planck-Institut kann das nicht mehr.
Die benötigte Hilfe erhoffen sich die Primatenforscher von freiwilligen, sogenannten Bürgerwissenschaftlern. Wer will, kann seit einigen Jahren online auf der Plattform die jeweils 15 Sekunden langen Sequenzen sichten und angeben, was dort zu sehen ist. Dass Laien dabei zu anderen Resultaten kommen als Forschende, wurde schnell klar, sagt die zweite Programmverantwortliche Mimi Arandjelovic.
Anfangs dachten wir, dass zum Beispiel alle drei in den afrikanischen Wäldern lebenden Schweinearten einfach auseinanderzuhalten sind. Aber dem war nicht so. Daher haben wir jetzt einfach eine einzige Kategorie daraus gemacht.
Die Frage nach der Qualität der Begutachtung durch Laien blieb. Hjalmar Kühl zufolge waren die Bedenken aber grundlos.
Wie gut sind die Bürgerwissenschaftler in der Klassifizierung zum Beispiel der Arten oder der Individuen? Und da haben wir Analysen gemacht und wir können sagen, die Bürgerwissenschaftler sind top. Absolut fantastisch.
In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass die Bürgerwissenschaftler etwa Schimpansen zu fast 99% korrekt klassifiziert haben. Bei weniger bekannten Tieren, etwa den Duckern, kleinen Antilopen, waren die Quoten allerdings deutlich niedriger. Auch deshalb werden die Videos von den 40 Standorten mehrfach kontrolliert. Erst wenn ein Video 9-mal begutachtet wurde, gilt es als abgearbeitet und wird nicht mehr gezeigt. Mehr als 130.000 Lebewesen wurden auf den Videos bislang klassifiziert. Dabei gab es zahlreiche für die Forschung relevante Überraschungen.
Den Citizen Scientists ist es aufgefallen, dass auch in Nachtaufnahmen Schimpansen zu sehen sind. Normalerweise ist es etwas, was wir so vorher nicht wussten. Schimpansen werden auch normalerweise tagsüber beobachtet, gehen dann abends in der Abenddämmerung in ein Baumnest, schlafen dort und kommen den nächsten Tag in der Morgendämmerung wieder runter. Da war es eben auffallend, dass an verschiedenen Standorten auch nachts Schimpansen da durch den Wald laufen. Ja, und die Frage war, warum machen die das?
Weitere Analysen ergaben, dass dies unter anderem etwas mit der menschlichen Aktivität an den Standorten zu tun hat. Zudem sind die Schimpansen bei großer Hitze eher nachtaktiv. Das waren aber nicht die einzigen Entdeckungen.
Weil die Kameras natürlich nicht spezifisch für die Menschenaffen sind, die nehmen natürlich alles auf, was dort vor der Kamera vorbeiläuft, haben wir an verschiedenen Standorten Arten sehen können, die dort relativ unerwartet waren. Also ein Beispiel ist Löwen in Gabun. Es war bekannt, dass die bis in die 70er Jahre dort vorgekommen sind. Und man ist davon ausgegangen, dass die durch die Jagd verschwunden waren. Und mit einem Mal sind vor unseren Kameras, dort ist da wieder ein Löwe aufgetaucht. Ja. Das war eine sehr große Überraschung. Das heißt, die haben dort in ganz geringen Zahlen überlebt und inzwischen kümmern sich dort Organisationen darum, dass sie auch wieder ansässig werden, dass sie auch sich wieder weiter ausbreiten können.
Nach dem Relaunch der Plattform im Sommer 2019 können Freiwillige nun in 5 Sprachen nach Tieren Ausschau halten. Mittlerweile ist ein knappes Drittel der rund 750.000 Videos abgearbeitet. Für Freiwillige weltweit gibt es am PC demnach noch viel zu entdecken. Die Frage nach einem Lieblingsclip sei für sie einfach, so Mimi Arandjelovic.
So my favorite clips are almost always going to be the ones where the animals are really acting peacefully or sweet. So we have some.
Meine Favoriten sind die Videos, in denen sich Tiere friedlich begegnen oder süße Sachen machen, etwa wenn sich Gorilla- oder Schimpansenjungtiere umarmen. Es gibt auch eine Stelle, an der man Schimpansen immer Algen angeln sieht. Die fischen die Algen aus einem Bach mit sehr langen Werkzeugen. Das schaue ich mir gerne an.
Michael Stang über das Citizen Science Projekt Chimp and See, bei dem Laien Wildtiervideos von Kamerafallen aus afrikanischen Wäldern auswerten. Und hier geht es jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude. Und in der ersten Meldung geht es darum, dass Zigarettenrauch noch aus dritter Hand Schaden anrichtet.
Raucher, die einen Raum betreten, tragen an ihrem Körper und in der Kleidung noch relevante Mengen an Schadstoffen wie Nikotin oder Formaldehyden hinein. Andere Personen, die sich im selben Raum aufhalten, werden durch diesen sogenannten Rauch aus dritter Hand so vielen schädlichen Substanzen ausgesetzt wie beim Passivrauchen von bis zu 10 Zigaretten. Das haben Forschende aus Yale berechnet. In der Fachzeitschrift Science Advances stellen die Wissenschaftler ihre Arbeit vor. Für die Studie analysierten sie die Luftqualität in einem Nichtraucherkino, bevor und nachdem das Publikum darin Platz genommen hatte. Bei Filmen, die erst ab einem Alter von 18 Jahren freigegeben waren, war die Schadstoffbelastung der Luft deutlich höher als bei Filmen ohne Altersfreigabe. Auch die Uhrzeit der jeweiligen Kinovorstellung hatte einen Einfluss. Je später am Tag ein Film gezeigt wurde, desto stärker belastet war die Raumluft.
Neuartige Schnelltests können eine Infektion mit dem neuen Coronavirus schon nach 20 Minuten anzeigen.
Die Tests weisen nicht das Erbgut des Erregers selbst nach, sondern die Reaktion des menschlichen Immunsystems, also die Antikörper. Der Arzt muss dazu nur einen Tropfen Blut in eine kleine Plastikbox geben und schon 20 Minuten später zeigen bunte Striche an, ob eine Person Kontakt zu dem neuen Coronavirus hatte. Die neuen Tests sind praktisch, aber sie haben Einschränkungen. Denn der Körper braucht ungefähr 4 Tage, bis er nach einer Infektion messbare Antikörpermengen bildet. Der Test schlägt in der Anfangsphase nur bei 70% der Infizierten an. In Deutschland setzen Labormediziner weiterhin auf den Nachweis des Virus. In Ländern mit weniger gut ausgestatteten Laboren könnten die Schnelltests eine wertvolle, weil einfachere Alternative sein. Außerdem zeigen sie auch zurückliegende Infektionen an. Südkorea und Singapur nutzen die Tests derzeit, um Infektionsketten nachzuvollziehen.
Große Satellitennetzwerke beeinträchtigen astronomische Beobachtungen nur mäßig.
Zu diesem Schluss kommen Forschende der Europäischen Südsternwarte in München. Für die Studie wurden 18 verschiedene Satellitenkonstellationen mit insgesamt über 26.000 Satelliten berücksichtigt, die unter anderem von SpaceX, Amazon oder OneWeb unterhalten werden. Die Flugobjekte reflektieren das Sonnenlicht und könnten dadurch unter bestimmten Bedingungen Teleskopaufnahmen verfälschen, so die Annahme der Wissenschaftler. Ihre Studie, die im Fachjournal Astronomy and Astrophysics erscheint, untersucht die Auswirkungen für verschiedene Szenarien. Demnach werden große Teleskope wie das Very Large Telescope nur mäßig beeinflusst, am stärksten bei Aufnahmen mit Langzeitbelichtung. Das Ausmaß der Effekte ist außerdem von der Tageszeit und damit vom Sonnenstand abhängig. Die systematische Untersuchung des gesamten Himmels mit sogenannten Durchmusterungsteleskopen könnten die Satellitennetzwerke allerdings stärker beeinträchtigen, schreiben die Forschenden.
Körperzellen schützen sich aktiv vor bakteriellen Angriffen.
Die Zellen setzen bei Bedarf proteingefüllte Bläschen frei, die wie Schwämme wirken. Die sogenannten Exosomen fangen giftige Substanzen ab, die von Bakterien im Körper abgegeben werden und die sonst die Hülle der Zellen beschädigen würden. Diesen bisher unbekannten Mechanismus, den es sowohl bei Menschen als auch bei Tieren gibt, beschreibt ein Forschungsteam aus New York in der Fachzeitschrift Nature. Die Entdeckung könnte erklären, warum bestimmte Personen zwar mit Erregern wie methicillinresistentem Staphylococcus aureus infiziert sind, aber keine Krankheitssymptome entwickeln, schreiben die Wissenschaftler.
Übermäßiger Lärm könnte mehr als 100 Millionen Menschen in Europa krank machen.
Zu diesem Ergebnis kommt die Europäische Umweltagentur. Etwa 113 Millionen Menschen, also etwa jeder 5. Einwohner in der EU, sowie in Island, Norwegen, Liechtenstein und der Schweiz, muss demnach mit einem permanenten Geräuschpegel von mindestens 55 Dezibel fertig werden. Das entspricht in etwa der Lautstärke eines normalen Gesprächs. In dem Bericht, der heute veröffentlicht wurde, benennen die Autoren den Straßenverkehr als Hauptlärmquelle. Außerdem werden Züge, Flugzeuge und Industrie genannt. Die permanente Lärmbelästigung hat gesundheitliche Folgen. Rund 6,5 Millionen Europäer berichten über schwere Schlafstörungen. Außerdem sind knapp 12.000 vorzeitige Todesfälle auf Umgebungslärm zurückzuführen, heißt es in dem Bericht.
Sternzeit, 5. März. Die Kosmologie des jüngsten Gerichts. Morgen vor 545 Jahren kam Michelangelo zur Welt. Zu seinen bedeutendsten Bildern zählt das Fresko Das jüngste Gericht in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Für die englische Kunsthistorikerin Valerie Shrimplin hat dieses Gemälde klaren Bezug zu moderner Kosmologie. Im Zentrum des Bildes, das 1541 fertiggestellt wurde, ist Jesus Christus zu sehen, hinter dem die Sonnenscheibe zu erkennen ist. Er ist die Mitte der Welt, was genau der Idee von Michelangelos Zeitgenossen Nikolaus Kopernikus entspricht. Vor Michelangelo waren in Szenen des jüngsten Gerichts die drei Teile des Universums entsprechend der Vorstellung einer flachen Erde dargestellt worden. Unter der Erde war die Hölle, über ihr der Himmel. Die damals bekannte Welt bestand aus geraden Schichten und nicht runden Strukturen. Als Gegenargument für einen Bezug zu Kopernikus gilt meist, dass das wichtigste Buch des Turner-Astronomen erst 2 Jahre nach der Fertigstellung des jüngsten Gerichts erschienen ist. Doch die Ideen des heliozentrischen Weltbildes, nach der die Sonne im Zentrum der Welt steht, kursierten schon Jahrzehnte vorher. Papst Clemens VII. Hat sich im Juni 1533 die Ideen des Kopernikus zur Bewegung der Erde erklären lassen. Nur 3 Monate später kam er mit Michelangelo zusammen, um die Konzeption des Bildes zu besprechen. Auch dem Künstler war die Idee von der Sonne in der Mitte bekannt. Vielleicht ist sein Fresko in der Sixtinischen Kapelle auch ein ganz modernes Weltbild.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, das neue Klimagutachten der Bundesregierung. Hier am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören im Namen des ganzen Teams.